Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Das ist das Konzept des Projektes Frauenorte in Sachsen-Anhalt. Frauengeschichte, Geschichten als Teil von Landesgeschichte sichtbarer zu machen. Dem folgen mittlerweile 37 Städte und Gemeinden in unserem Land. Dazu gehören Museen, Gedenkstätten und Gedenkorte. Und dann gibt es da noch die Orte, die ich die lebendigen Frauenorte nenne. Wie zum Beispiel das Zisterzienserinnenkloster in Helfter oder die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, denen sich auch schon eigene Podcast-Folgen widmen. Aber gerade letztere, die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, hat mich dieses Mal hierher geführt. Ich nenne es zu einem schulischen Ort, der exemplarisch stehen soll für die Verbindung zu unseren Frauenorten. Ich freue mich sehr, dass sich die Schulleiterin der zweiten integrierten Gesamtschule in Halle Zeit für die Beantwortung meiner neugierigen Fragen nimmt. Herzlichen Dank dafür, liebe Frau Altenburg.
Sehr gern.
Lassen Sie uns nun gleich starten mit meiner ersten Frage. Ihre Schule hat eine Namenspatin gewählt, was meiner Kenntnis nach eher seltener der Fall ist. Für unsere Zuhörenden wäre es sicher vorteilhaft, kurz zu erfahren, wie es dazu kam. Also vielleicht, wie ist der Weg allgemein, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und dann ganz speziell zu ihrer Namensgeberin erfolgt.
Als diese Schule 2015 gegründet wurde, war das ja Geheiß der Stadt Halle. Und dann hatte diese Schule zunächst einen Arbeitstitel, so möchte ich es mal nennen. Und das war eben die zweite integrierte Gesamtschule. Und nachdem wir dann 2-3 Jahre bereits existierten, kam dann eben irgendwann die Frage auf, wie wollen wir uns eigentlich nennen? Und dann haben wir diese Diskussion sehr breit geöffnet in der Schülerschaft, in der Elternschaft und auch im Kollegium, und jeder durfte Vorschläge einbringen. Und Margaret Friedländer war eine davon und ist dann auch neben Ernst Christian Trapp, einem Pädagogikprofessor aus Halle, und Richard Robert Riefe als Oberbürgermeister mit in die engere Auswahl gekommen. Und entscheidend für uns war dann letzten Endes, welcher Name lässt sich auch gut lebendig halten. Und da hat sich die Margaret durchgesetzt gegen die beiden Männer. Die Arbeitsgruppen haben dann letzten Endes Konzepte entwickelt, wie dieser Name gelebt werden soll. Und es gab am Ende eine Abstimmung in der Schulgemeinschaft, und da hat die Margaret letztlich die meisten Stimmen erhalten. Das Ganze wurde dann der Stadt Halle vorgestellt, also speziell dem Bildungsausschuss. Und der Bildungsausschuss hat dann dieser Namensgebung stattgegeben. Also es ist zum einen ein schulinterner Prozess und zum anderen ein Prozess, der dann natürlich auch in ein Stadtgremium getragen wird und hier entsprechend auch genehmigt werden musste.
Habe ich das noch richtig in Erinnerung, dass es da einen Gesamtkonferenzbeschluss geben muss?
Genau, also die Gesamtkonferenz musste dem letztlich zustimmen. Also es gab dann 3 Vorschläge und die Gesamtkonferenz hat dann mehrheitlich für Margaret Friedländer gestimmt.
Und in der Gesamtkonferenz sind ja
Es sind Elternvertreter, Schülervertreter und auch Lehrer vertreten und ein Stadtabgeordneter.
Genau, also wirklich ein demokratisches Gremium.
Genau.
Ja. Gut, ich denke, damit haben wir auch schon durchaus umrissen, wie sowas ablauftechnisch sozusagen vonstatten gehen soll. Zum Inhaltlichen kommen wir ja gleich jetzt im Anschluss, würde ich vorschlagen. Dieses Engagement, sich dann tatsächlich für Margaret Friedländer zu entscheiden, kann ich nur sehr, sehr begrüßen. Denn meine Erfahrung als Stadtführerin oder auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Koordinatorin der Frauenorte bestätigt, Geschichte ist tatsächlich nicht nur was für Ältere, sondern kann gerade auch die junge Generation durchaus begeistern. Wie schaffen Sie es hier bei Ihnen in Ihrer Gesamtschule vor Altenburg, doch junge Leute dafür zu begeistern?
Naja, wir bieten in jedem Jahrgang so einen kleinen Baustein, möchte ich es mal nennen an, der sich mit Margaret Friedländer auseinandersetzt, angefangen von wer war Margaret Friedländer eigentlich, bis hin zu Besuchen im Künstlerhaus 188, wo also Keramiken produziert werden, wo sich mit der hallischen Form auseinandergesetzt wird. Also das ist recht vielfältig. Sie spielt natürlich im Kunstunterricht bei uns in allen Jahrgangsstufen eine große Rolle und bietet hier natürlich auch ganz viel Potenzial. Und um diesen so eine Art Initial Zündung zu geben, dass plötzlich alle auch wissen, wer war Margaret Friedländer. Da haben wir am Anfang eine große Projektwoche gestartet. In der Projektwoche waren alle Kolleginnen und Kollegen unserer Schule beteiligt und da sind sehr tolle kreative Ergebnisse zustande gekommen. Also dass ein Kunstlehrer was zu Margaret Friedländer zu sagen hat, das liegt ja auf der Hand, ja. Aber dass vielleicht auch ein Sportlehrer sich ein Konzept ausdenkt, das ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, aber es ist uns gelungen. Also es gab dann die Einheit Sport zur Zeit Margaret Friedländer oder eine Sportstunde zu ihrer Zeit. In Geografie wurden Karten entwickelt, die also Punkte beleuchteten, in denen die Margaret Friedländer gewirkt hat und es wurde Dornburg besucht. Also es waren eben dann auch verschiedene Exkursionen tätig und so hat sich jeder Lehrer, jede Lehrerin mit diesem Namen auseinandergesetzt und die Schüler hatten einfach ein ganz vielfältiges Repertoire, sich dieser Persönlichkeit anzunähern. Und seitdem ist es eben so, dass wir in jedem Jahrgang immer punktuell einen Projekttag durchführen oder das kann auch manchmal auch nur so eine Einheit sein im Unterricht. Ziel ist es, dass jeder Schüler einfach am Ende seiner Schulbiografie auch weiß, wer das war und auch darüber hinaus noch ein bisschen mehr.
Ja, Sie sprachen es schon an mit dem Sportunterricht. Ich fand auch noch ein anderes Stichwort unter dem Aspekt bewegungsorientiert, aber eben auch künstlerisch, die getanzte Biografie.
Das war eine Idee unserer Sportkollegin, die dann also verschiedene Länder versucht hat, den Schülern nahezubringen, in denen die Marguerite gewirkt hat. Also sie war ja in England, sie war in Frankreich, sie hat dann natürlich auch in Amerika gelebt und ist dann auch viel später nach Südamerika gereist und dort findet man natürlich verschiedene Tänze, verschiedener Temperamente und das wurde den Schülern vergegenwärtigt in Form verschiedener Tanzvariationen. Und hat sich dann eben so über diesen Workshop ihrer Biografie angenähert.
Spannend. Das wäre auch glatt was für mich, weil Tanzen gehört es neuerdings auch ein bisschen zu meinen Hobbys. Ich habe noch was anderes gefunden, Thema Schulgarten oder Garten, gärtnerische Gestaltung im Zusammenhang mit der Projektwoche. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
Ja, also die Margaret Friedländer hatte ja doch eine gewisse Nähe auch zur Natur. Die Natur war für sie ein Raum, in dem sie sich immer sicher bewegt hat, in dem sie sich wohlgefühlt hat, wo sie draus geschöpft hat und das hat sie eben auch in Amerika gelebt. Sie ist also quasi in ein recht unkultiviertes Gebiet gekommen und hat dann aus dieser Wildnis einen wunderschönen Garten entwickelt. Und das war ein Stück weit auch die Idee für unseren Schulgarten, zu sagen, ja, hier ist es auch noch ein bisschen wild und lass uns doch einfach mal was draus machen. Also Land kultivieren, ein Schulgartenprojekt entwickeln. Wir haben schon die Wildbienen bei uns auf dem Schulgelände. Und ich denke, das wäre ganz im Sinne von Margaret Friedländer, dass man einfach im Einklang mit der Natur oder mit der Natur lebt und die auch in einem guten Sinn gestaltet. Und so kam die Idee, einen Schulgarten hier zu etablieren.
Das Ganze ist ja nun 2,5 Jahre schon her. Ist alles angewachsen oder wie ist es?
Naja, es gab auch immer mal wieder Rückschläge. Das heißt also, der Schulgarten wird eben leider nicht nur von unseren Schülerinnen und Schülern genutzt, sondern dadurch, dass eben auch nicht für jeden erkennbar ist, dass es ein Schulgarten ist, bewegen sich hier eben auch Privatpersonen und das ist prinzipiell ja eine schöne Sache, wenn ein Schulraum auch offen ist für andere. Aber es wird eben leider auch immer wieder etwas zerstört und diejenigen, die diesen Schulgarten betreuen, fangen ganz oft auch wieder von vorn an mit ihrer Arbeit und das sind natürlich Rückschläge, die schon auch wehtun und wir haben jetzt noch mehr Schilder aufgestellt und hoffen einfach, dass so dieser pädagogische Weg, wir wollen hier eigentlich was Schönes entwickeln und ihr könnt das alle nutzen, aber bitte, hier wird nichts zerstört, dass das einfach bei den Menschen dann auch ankommt.
Dafür drücke ich die Daumen, denn es ist doch sehr viel Enthusiasmus da nötig, immer wieder von vorne anzufangen. Und andererseits diese Öffnung nach außen zur Wohnumgebung und so weiter ist ja eigentlich gewollt. Das hatten Sie ja schon gesagt.
Genau.
Ja.
Mhm.
Es fiel, glaube ich, vor nur mit dem Stichwort 188, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie hatten ja auch eine Unterstützung, was die inhaltliche Arbeit ging, durch sogenannte Schulpatinnen oder wie?
Genau, also wir hatten im Zusammenhang mit der Namensgebung zwei sehr engagierte Kunsthistorikerinnen gefunden, die diese Namensgebung unterstützt haben. Es war zum einen die Frau Dr. Lugner-Bien und zum anderen Frau Dr. Schneider. Und die fanden diese Idee, dass hier eine Schule nach Margret Friedländer benannt wird, von Anfang an großartig und haben diese Namensgebung auch begleitet. Und Frau Schneider war beispielsweise schon bei uns im Haus, hat die Biografie auf eine sehr lebendige Art und Weise vorgestellt und so Schülerinnen und Schülern den Namen einfach auch näher gebracht. Und Frau Lugner-Bien hat sich auch sehr stark dafür eingesetzt, dass wir uns im Rahmen auch vom Stolperstein-Projekt engagieren. Das heißt also, die Schule hat einen Stolperstein gespendet für Margret Friedländer, der auch an ihrer ehemaligen Wohnstätte jetzt angebracht werden soll. Und wir hoffen, das geschieht zeitnah. Aber das sind natürlich dann ganz wichtige Impulse von außen, die einfach auch erkennbar werden lassen. Dieser Name ist etabliert in Halle und sie helfen uns dabei, den auch noch weiter lebendig zu halten und den Schülern den Namen auch bekannt zu geben. Und das ist eine Unterstützung, die für uns ganz wichtig ist.
Ergänzend noch mal zu dem Stolperstein, dahingehend ja, dass Margret Friedländer jüdischer Abstammung war und dann gleich 33 im Zuge der Umstrukturierung gebeten wurde oder aufgefordert wurde, die Kunstgewerbeschule, die damalige Kunstschule, freiwillig zu verlassen.
Genau, was sie dann auch tatsächlich einen Tag später getan hat, in der Hoffnung, ihre oder diese Schule so zu erhalten, aber das hat sich ja dann leider nicht bewahrheitet. Also die Schule musste ja dann oder entsprechend dann die Abteilung wurde ja dann dennoch aufgelöst.
Und auch ihr langjähriger Künstlerkollege, der Gerhard Marx, hat er da zumindest dagegen protestiert, was aber eben dann auch nicht geholfen hat.
Richtig, ja. Also die beiden hatten dann auch eine lebenslange Freundschaft, die sehr spannend ist, da Gerhard Marx auch gewisse Vorurteile hatte gegenüber Jüdinnen und Juden. Und gleichzeitig hat er aber eine lebenslange Freundschaft mit Margret Friedländer gepflegt, die beiden auch sehr wichtig waren. Das geht aus Briefwechseln hervor. Die hatten also Zeit ihres Lebens immer wieder Kontakt, standen sich nahe und haben sich dann auch mal über diese Frage auseinandergesetzt. Und sie ist Jüdin durch ihre Geburt, aber hat das in dem Sinne jetzt nie ausgelebt. Ja? Also sie hat gesagt, ich fühle mich jeder Religion irgendwo zugehörig und ich bin das, was ich bin, so gut, wie ich es eben sein kann. Und das war dann letzten Endes eine Ebene, wo sie sich dann auch mit Marx versöhnt hat oder wieder ausgesöhnt hat.
Mit dem Gerhard Marx.
Genau.
Mit den beiden Schulpatinnen stehen Sie aber bis heute noch in Kontakt?
Wir haben regelmäßigen Austausch miteinander. Die beiden begleiten auch Schulveranstaltungen. Es ist natürlich jetzt durch Corona auch für Schule schwierig, nach außen zu wirken und Schülerarbeiten oder Projekte zu präsentieren. Aber das ist natürlich das große Ziel, dass Auseinandersetzung unserer Schüler mit Margret Friedländer auch immer wieder nach außen gebracht wird und auch für Eltern erkennbar wird, für das Umfeld unserer Schule erkennbar wird. Das ist das große Ziel und da sind die beiden sehr präsent, ja.
Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich hatte nämlich von einem anderen schulischen Frauenort, nämlich der Ganztagsschule Ernestine Reiske in Kemberg, erfahren, dass ja gerade über die Kinder und Jugendliche zum Beispiel die Bekanntheit dieser Frau, also in diesem Fall handelt es sich um die Altphilologin aus dem 18. Jahrhundert, sehr hoch geachtet war, auch schon zu Lebzeiten, in die Familien, in die Stadtgesellschaft hineingetragen wird. Also sie sagte, also sie können jetzt mit mir, wenn sie mögen, über den Marktplatz gehen und x-beliebige Leute ansprechen und fragen, wer Ernestine Reiske ist, dass sie sich sehr sicher wäre, dass das entsprechend eine Antwort gegeben werden kann. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, gerade auch in Richtung Elternschaft oder Familien?
Also gerade die Namensgebung ist ja etwas, was Eltern auch bewegt. Es ist nicht egal, wie die Schule der eigenen Kinder heißt. Und das hat auch enormen Anspruch oder Anklang bei uns gefunden, dass die Eltern sich auch eingebracht haben in diese Arbeitsgruppen und auch darüber diskutiert haben, welcher Name es nun werden soll. Und ich denke, alleine durch diese Entwicklung, dass man über den Namen nachdachte, wurde Margret Friedländer für viele präsenter. Ich denke, sie war vorher ja, also zumindest wenn man jetzt nicht aus einer kunsthistorischen Familie kam oder wer Interesse dafür hatte, der kannte den Namen wahrscheinlich weniger. Aber je mehr man sich dann mit diesem Namen auseinandersetzte, umso deutlicher wurde auch, dass sie natürlich schon auch sehr bekannt ist. Und es hat entsprechend ja auch in der Talstraße eine Ausstellung gegeben. Wir machen eine Halle, wo der Name präsent war. In der Moritzburg spielte sie natürlich auch eine Rolle, zumindest punktuell. Ich habe zum Beispiel die Vasen von ihr, diese hallische Form, die ist ja letztlich auch dort zu erwerben. Also sie spielt in der Stadt, in verschiedenen Kultureinrichtungen natürlich schon auch eine Rolle. Und die Schülerinnen und Schüler erzählen natürlich auch zu Hause, wir haben jetzt dieses Projekt gemacht oder wir waren heute im Künstlerhaus 188 und haben heute Keramiken hergestellt oder haben Karten gestaltet, die sich mit der hallischen Form auseinandersetzen. Und ich denke einfach, dass innerhalb der Familien einfach solche Gespräche auch stattfinden und dass dann schon so ist, dass die Eltern und auch die Großeltern mittlerweile alle wissen, wer Margaret Friedländer ist.
Das ist doch ein sehr schönes Ergebnis, ausbaufähig noch dazu, da sie ja jedes Jahr neue Jahrgänge dazu bekommen, die sozusagen, wie sagt man im Schuldeutsch, es wächst auf.
Ja, richtig. Eine aufwachsende Schule, ja.
Wie viele Jahrgänge sind jetzt?
5. bis 11. Klasse mittlerweile.
Oh, das heißt, die ersten Vorabitur-Sachen stehen an?
Ja, genau. Also bei uns sind es ja 13 Jahre an der Gesamtschule. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber wir haben jetzt wirklich die Großen, die erwachsen geworden sind.
Stichwort anregen auch, wenn wir über Margaret Friedländer sprechen. Ich glaube, wir hatten das Stichwort Bauhaus noch gar nicht gehabt.
Das stimmt.
In unserem Gespräch. Und das soll jetzt ja auch nicht vordergründig sehen, obwohl natürlich die Kunstschule in Halle ja durchaus im Kontext des Bauhauses in Dessau und in Weimar auch zu sehen ist. Stichwort Weimar, Stichwort Thüringen, also zum Beispiel in Dornburg das Museum über die dortige Töpfereiwerkstatt hat mich tatsächlich inspiriert, auch dorthin zu fahren und dort mir das alles mal anzuschauen. Das nur als kleiner Tipp, weil Frauenorte verstehen sich ja nun übergreifend und sagen nicht, also das hört jetzt an der Landesgrenze auf, sondern wenn es eben diesen Korrespondenzort gibt, der ja auch im letzten Jahr mit den Ausstellungen gemeinsam bespielt wurde und da auch eine sehr interessante Ausstellung war, also können wir nur empfehlen. Und Sie sagten ja auch, finden auch immer mal noch Exkursionen dann. Genau. Dorthin statt, um sich das anzuschauen, weil man da auch nochmal den Bezug hat und vielleicht auch nochmal vom Töpfern her etwas sehen kann.
Auch das Keramikmuseum in Bürgel hatte jetzt eine Sonderausstellung zu Margaret Friedländer. Also der Weg von Dornburg nach Bürgel ist schaffbar. Das sind kleine Distanzen, die da zu überwinden sind. Kann man auch nur empfehlen.
Das kenne ich daher, dass ich ja meine schulische Zeit in Jena verbracht habe und nicht in Halle. Und da war Bürgel und Dornburg sowieso näher gelegen und auch durchaus Ausflugsziel. Allerdings nicht, ich glaube, in DDR-Zeiten, ich bin ja 74 bis 86 in der Schule gewesen, da war Dornburg wirklich nur diese Schlösser-Dreier-Dreivielfalt. Die Werkstatt selber, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern.
Ja, und heute ist ja auch noch eine Keramikwerkstatt in diesem ehemaligen Stallgebäude. Das heißt also, es ist auch heute noch ein lebendiger Ort, wo Keramik gemacht wird und wo entsprechend natürlich auch an Friedländer und Krehan erinnert wird. Zu Recht.
Wir haben jetzt schon eine ganze Menge zu Margaret Friedländer hören können. Das ist nun mal Natur der Sache als Podcast, dass man dazu was hört. Aber wir haben auch vorhin schon über die Projektwoche etwas gehört. Und da kann man auf ihrer Schul-Homepage einiges sich anschauen. Die Friedländer Gesamtschule, also friedländer-gesamtschule.de steht, habe ich gefunden, einen Ausspruch von ihrer Namenspatin. Jeder Gedanke existiert erst, wenn er in eine Form gefasst ist. Ist das jetzt auch ein pädagogisches Credo?
Ja, also das ist ein frühes Zitat von ihr. Das hat uns einfach gefallen, weil die Gedanken existieren erst, wenn ich sie wirklich angehe, wenn ich sie mache, wenn ich sie in eine gewisse Form bringe. Da steckt ja auch viel Konkretes drin. Und dafür steht Friedländer für uns, also für dieses haptische Tun, für dieses konkrete Machen. Da hat sie sich ja tatsächlich als Tochter aus gutem bürgerlichen Hause hin entwickelt. Das war eben dieses einfache Leben, was sie schön fand. Dieses Leben in der Natur, so ein einfaches Handwerkerleben, was sie da wirklich auch ihr ganzes Leben ja, dann auch gelebt hat. Und das fanden wir einfach spannend, dass sie alles, alle Widernisse ihres Lebens und die Neuanfänge, mit, die damit ja auch einherging, sie hat das eben einfach gemacht. Ja, also sie hätte natürlich auch an vielen Punkten ihres Lebens verzweifeln können, aufhören können oder depressiv werden können. Also all das birgt diese Biografie ja auch. Und sie hat es, sie ist nicht gescheitert. Sie hat immer wieder von vorn anfangen können und sie hat aus allen Anfängen etwas Gutes gemacht und ist in ihrem Handwerk auch immer besser geworden. Und das fanden wir unglaublich beeindruckend. Und das ist dieses Zitat, ja.
Also man muss ja dann dazu sagen, dass sie ja zweimal quasi ins Exil getrieben wurde. Zum einen hatte sie ja, nachdem sie ja Halle, wie sie sagten, so abrupt ja verlassen hat und in die Niederlande gegangen ist, genau, musste sie ja auch dann dort mit dem Fortschreiten der historischen Entwicklung auch dort von dort fliehen und ist ja dann wirklich sehr, sehr weit.
Genau, nach Kalifornien. Also die Familie Friedländer hat sich dann in Amerika getroffen, ich glaube in New York, sind alle zusammengekommen und sie hatte eben Glück, dass sie von den Niederlanden noch das letzte Schiff bekommen hat, weil sie eben die französische Staatsbürgerschaft hatte. Und sie hatte eben auch Glück, dass ihre Familie genug Verbindungen hatte, um letzten Endes auch fliehen zu können. Und dann hat sie aber festgestellt, diese Großstadt, das ist alles nicht so ihr. Sie sagte dann auch irgendwann, ich habe mich unter Bäumen stets wohler gefühlt als in solchen riesigen Städten und zwischen diesen Gebäuden. Und das war für sie ganz schlimm, diese Großstadt. Und sie ist dann letzten Endes ganz weit in den Westen von Amerika, nicht geflohen, aber gereist. Und das war ja zum damaligen Zeitpunkt, also es war das Amerika der 1940er Jahre, dort war, also kaum fand dort eine Besiedlung statt. Das war alles noch wildes, ursprüngliches Land und es war genau das, was sie wollte. Also sie hat für eine Frau in den 1940er Jahren sehr, sehr mutige Dinge getan. Also sie ist getrampt, sie hat war dann mit so einem Trapper unterwegs in den Bergen Amerikas mit einem Pferd unterwegs und also sehr, sehr abenteuerlustig in Amerika und hat eben in dieser Wildnis die Ruhe gefunden, die sie dann letzten Endes auch immer wieder zum Arbeiten brauchte. Und es war eine große Freude für sie, in der Natur zu sein. Und dann hat sie sich eben auch mit ganz viel Kraft daran gemacht und hat eben dieses Stückchen Land, was ja ursprünglich so als Künstlerkolonie angedacht war, angefangen zu kultivieren, zu bepflanzen und hat einen wunderschönen Ort daraus gemacht, in dem sie später dann ihre Keramikschule dann auch hatte. Das ist eine Summer School hat sie dann gemacht, hat Keramikkurse für junge amerikanische Künstlerinnen und Künstler entwickelt. Und das ist Margaret Friedländer, konkretes Tool.
Sagen das Stichwort Bäume. Wir sitzen ja bei unserem Gespräch in ihrem Schulleiterinnenzimmer und gucken auch auf eine Menge Bäume. Und vorhin kam ja auch das Stichwort Schulgarten. Also ein bisschen die Natur und aber auch die Ruhe, die die Schule ja auch braucht. Ne? Das versuchen Sie, denke ich, auch.
Genau, also es ist schon, die Schulfarbe ist letztlich auch grün, passt ganz großartig zu Margaret Friedländer. Wir sind ja von Grün umgeben. Und der Schulgarten in unserer unmittelbaren Nähe. Wir versuchen schon viel von dem umzusetzen, was die Marguerite so gelebt hat. Und dazu gehören unbedingt auch die Bäume.
Eine gute Überleitung in Richtung Form geben, wie Sie vorhin ja auch schon das Zitat angesprochen haben oder was wir vorhin gehört haben. Ich finde besonders schön, dass Sie eben auch Ihrem Engagement, was Sie ja zum einen hier leben, aber auch nach außen kommunizieren. Deshalb hier nochmal der Hinweis, eben sowohl zu dieser angesprochenen Projektwoche gibt es eine Dokumentation auf der Homepage der Schule. Unsere Schule selber auch ein ganz netter Einfall, ich finde, ein Einführungsvideo, was ich auch nur empfehlen kann. Und im Blogtext selber habe ich dann entsprechend das nochmal aufgeführt, wo das zu finden ist. Vielleicht rückblickend aus dem Prozess der Namensgebung und so weiter, was könnten Sie oder was würden Sie denn gern anderen Schulen oder anderen Einrichtungen empfehlen, die sich zurzeit oder auch in naher Zukunft auf Namenssuche begeben? Was hat sich für Sie jetzt meinetwegen auch als Pädagogin, als Schulleiterin herausgestellt? Was sollte man doch mindestens Mann und auch Frau, Mensch beachten?
Naja, also ich denke, es hat sich schon bewährt, alle an Schule Beteiligten mit in diesen Prozess hineinzunehmen. Also jeder soll sich der angesprochen fühlen, der an dieser Schule entweder direkt ist oder als Elternteil indirekt beteiligt ist. Ich denke, man sollte es am Anfang sehr, sehr offen halten. Das finde ich wichtig, weil das Entscheidende ist nicht, wählen wir jetzt einen Frauennamen oder wählen wir jetzt einen Männernamen, sondern ich denke, das Entscheidende ist es, dass der Name trägt, dass der Name etwas bietet, was für uns als Schule, für eine zukünftige Generation einfach wichtig ist. Und das war bei Marguerite Friedländer der Fall. Und es muss immer die Frage sein, wie können wir das umsetzen? Also gibt uns dieser Mensch etwas für uns mit auf den Weg, was wir lebendig halten können, was wir lebendig halten wollen und was für uns und unsere Zeit relevant ist. Und da hat sich bei uns in unserer Schulgemeinschaft eben die Marguerite Friedländer mit ihrem konkreten handwerklichen Tun einfach auch bewährt und ja auch mit ihrer Durchsetzungskraft, dass sie vielleicht auch Entscheidungen getroffen hat, die nicht so zeitgemäß sind, die auch nicht so ganz einer vorgezeichneten Biografie entsprechen. Also sie hätte ja eigentlich als Tochter aus gutem Haus sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt und sich aber da entgegen dagegen zu entscheiden und auf die eigene Stimme, auf das eigene Herz zu hören, das sind, denke ich, schon Aspekte, die zeitlos gültig sind. Und das fand ich so überzeugend an Marguerite Friedländer. Also entscheidend ist, glaube ich, was steht hinter diesem Namen. Man sollte da vielleicht nicht so nach Bekanntheit gehen, sondern man sollte vielleicht wirklich auch in das, in das Profil eines Menschen auch reinschauen und sagen, wollen wir das leben? Also ist das was, was für uns als Schulgemeinschaft in Frage kommt? Und ich denke, wir haben unseren Schulnamen gefunden und es fühlt sich gut und richtig an. Und wenn andere Schulen zu einem gleichen Ergebnis kommen, dann ist das nur zu begrüßen. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass Frauennamen, also gerade in Bezug auf weiterführende Schulen, meiner Meinung nach tatsächlich unterrepräsentiert sind. Das muss man schon sagen. Der Fokus lag lange Zeit tatsächlich auf so einer männlichen Perspektive und Frauen waren da weniger sichtbar. Und ich denke aber, dass Schulen ja einen ganz wichtigen Beitrag leisten können, auch Frauennamen bekannter zu machen, weil sie haben ja letzten Endes nicht weniger gemacht oder sie waren auch nicht weniger da, aber sie sind halt weniger präsent gewesen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass wir als Gesellschaft mittlerweile wesentlich sensibilisierter sind, dafür etwas sichtbar zu machen, was vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen ist. Aber mittlerweile fällt es auf und das ist gut.
Könnte ich Sie jetzt sozusagen als inoffizielle Botschafterin der Frauenorte beglückwünschen oder aufnehmen? Ja, aber eine nicht repräsentative Erhebung, die ich selber mal durchgeführt habe, also eine Online-Recherche in Sachsen-Anhalt, hat für mich ergeben, dass es wahrscheinlich mindestens 3 Förderschulen, 4 Grundschulen und 3 weiterführende Schulen sowie 2 Horteinrichtungen gibt, die ebenfalls einen Namen einer bemerkenswerten Frauenpersönlichkeit tragen, dem wiederum ein Frauenort gewidmet ist. Das heißt, das, was Sie sagten, was die weiterführenden Schulen angeht, kann ich durchaus bestätigen dahingehend. Zum Teil ist es natürlich auch der Schulentwicklung geschuldet. Ich hatte nur den Fall gefunden, in Quedlinburg zum Beispiel gab es ein Dorothea-Erxleben-Gymnasium, was aber fusioniert ist und dann den Namen Gutsmuth-Gymnasium wieder behalten hat, weil der ältere nachvollziehbare aus 1900, glaube ich, gewesen ist. Aber ich denke schon, da ist ein bisschen was aufzuholen. Das heißt also, zumindest auch bei den BewerberInnen, die man aufstellt, sollte man vielleicht eine Ausgewogenheit empfehlen an der Stelle, oder?
Absolut.
Jetzt habe ich vorhin auch mal zu dem Ausspruch, jeder Gedanke existiert erst, wenn er in eine Form gefasst ist, ja vorhin etwas gesagt. Eine weitere Bemerkung sei mir an dieser Stelle erlaubt, weil nämlich Frauenorte oder das Frauenorte-Projekt durchaus auch andere Künstlerinnen und moderne Künstlerinnen inspirieren kann. Das ist freudigerweise hat das funktioniert, nämlich im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Geburtstages des Frauenortes Burg Giebichenstein und den dort gewidmeten Künstlerinnen. Charlotte B., eine Künstlerin und Songwriterin, die hier in Halle lebt, inspiriert wurden zu einem Projekt, zu einem Videoprojekt. Und Das eine, der 20. Geburtstag hat ja im Sommer 2020 stattgefunden und zu den 26. Frauenkulturtagen im Herbst letzten Jahres, also 2021, hatte ihre Hommage für Margarete Friedländer Premiere auf diesen Frauenkulturtagen. Und das ist ein multimediales Video, das sie mit dem Chamokoni Kunstkollektiv geschaffen hat. Und das kann ich auch nur empfehlen, ist auf ihrem YouTube-Kanal von Charlotte B. auch zu sehen, wie man damit umgehen kann mit Ton, Animation, Video und so weiter, sich dieser Frau zu nähern. Das möchte ich gerne an der Stelle bemerken dürfen. Ich denke, das ist auch nochmal ein besonderer Moment, wie vielleicht Frauenorte, die ja von der Frauengeschichte von, ja, wir sprechen von 100 Jahren, also 1921, 22 ist ja die Kunstgewerbeschule dann in die Unterburg Giebichenstein umgezogen. Unter dem Paul Thiersch ist das vorangetrieben worden, dass dort diese Schaffensräume, Werkstätten eingerichtet werden konnten, die dann eben von meines Erachtens 25 bis 33 eben dann auch wirklich berufliche Heimstatt für Margarete Friedländer gewesen sind. Es gibt ja dort auch noch diesen Ofen, diesen Brennofen.
Den Brennofen, genau. Der ist leider in einem Zustand, ja, der bedauernswert ist. Also es wäre schon wünschenswert, dass man sich diesem Kulturgut tatsächlich nochmal in seiner Bedeutung auch etwas bewusster wird und ja, hier eine Restaurierung vornimmt. Das ist auf jeden Fall ein großer Schatz, den die Burg birgt. Und ja, ich würde mir wünschen, dass der wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht wird, weil ich glaube, dann wird der Ort einfach noch ein Stück weit attraktiver auch und man wird diesem Namen Margarete Friedländer auch ein Stück weit gerechter. Also ich denke, das, was sie an der Burg auch geleistet hat, das ist bemerkenswert, auch über die Landesgrenzen hinaus. Und das, was eben übrig geblieben ist, ist dieser riesige Brennofen. Und also es gibt ihn noch, aber er ist leider etwas in Vergessenheit geraten. Vielleicht dient unser Gespräch auch dazu, dass sich der ein oder andere daran erinnert und er ein Stück weit doch wieder restauriert wird.
Da sprechen Sie voll auch in meinem Sinne, denn Frauenorte, das Projekt ist ja gerade so angelegt, dass es an authentischen Orten sozusagen erinnert und da ist ja die Unterburg ein sehr authentischer Ort für diese Künstlerinnen der 1910er, 20er des vergangenen Jahrhunderts und nun ist es ähnlich wie hier ein schulischer Standort, wenn auch ein Hochschulstandort für diese Kunstuniversität, dass es doch die Möglichkeit vielleicht zukünftig gibt, wie dieser Ort präsentiert werden kann, auch wenn man jetzt nicht vor Ort meinetwegen ins Tor reinmarschieren kann oder auch gar nicht in Halle sein kann, dass man sich das nochmal anschauen kann. Das ist jetzt nur wiederum, wenn wir schon mal bei den Wünschen sind, etwas, was ich mir wünsche für dieses Projekt auch und sagen wir so zumindest begonnen, da schon mal Gespräche zu führen. Wurde damit, weil wie gesagt, wenn man einen so einen Gedanken hat, sollte man ihm eine Form geben. Ja, das soll es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Altenburg, für dieses Gespräch und da bitte ich auch, das entsprechend auszurichten. Besonderen Dank ans gesamte Schulteam, weil ich denke, dass tatsächlich hier das gelebt wird, dass eine sehr gelungene Art ist, dass Frauengeschichte in Sachsen-Anhalt sichtbar und erlebbar gemacht wird. Dafür ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern, Frau Triller.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.